Herzlich willkommen zum YouTube Creator Podcast, meine YouTube Story. Mein Name ist Georg Nolte. Ja, und wir feiern dieses Jahr Geburtstag bei YouTube, denn am 23. April vor 20 Jahren wurde das erste Video auf YouTube hochgeladen. Und heute haben wir eine Besonderheit hier, denn wir werden einen Gast oder eine Firma hier im Podcast zu Wort kommen lassen, die es schon etwas länger gibt, nämlich seit 1880. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit dem Duden Verlag. Und ich freue mich sehr auf Frau Dr. Laura Neuhaus.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Welche Position haben Sie denn im Duden Verlag?
Ich leite jetzt seit Dezember 2024 die Duden-Redaktion und das ist eine sehr tolle Aufgabe.
Ja, was muss ich mir denn da vorstellen unter diesem Job? Was machen Sie da jeden Tag?
Ja, jeden Tag, kann man wirklich so sagen, beobachten wir die deutsche Sprache und schauen uns große Mengen von Sprachdaten an und schauen, wie entwickelt sich die Sprache. Der Urduden von 1880, den Konrad Duden damals gemacht hat, war im Vergleich zu den Wörterbüchern, die wir jetzt so haben und auch dem Angebot, was wir jetzt so haben online, ein schmales Bändchen. Und das war ein grundlegender Anfang. Und seitdem ist immer mehr dazu gekommen, weil die Sprache sich weiterentwickelt und die Sprache wandelt sich. Es gibt immer neue Dinge zu beschreiben und zu beobachten. Das ist eine sehr ehrenvolle und besondere Aufgabe.
Ja, warum wir beide uns unterhalten, dazu kommen wir später, aber ich muss noch mal ein bisschen auf die Geschichte des Duden zu sprechen kommen. Konrad Duden war ja Gymnasialleiter und hat damals dann gesagt, ich möchte der Sprache eine gewisse Struktur geben. Oder was war das Anliegen damals, dass er den ersten, den Urduden, aufgelegt hat?
Ja, Konrad Dudens Anliegen war auch das von Verständlichkeit. Also ihm war es wichtig, dass sich die Leute in den deutschen Landen untereinander gut verstehen und das funktioniert auch dann, wenn es eine einheitliche Rechtschreibung gibt. Und das war vor Duden noch gar nicht so einheitlich geregelt, um es jetzt mal vereinfachend zu sagen. Es gab dann auch politische Konferenzen, orthografische Konferenzen, wo man sich versucht hat zusammenzusetzen. Aber am Ende war es wirklich Konrad Duden, der mit seiner fleißigen Arbeit als Lehrer, auch mit seiner Schülerschaft im Blick versucht hat, Einigkeit herzustellen und dafür zu sorgen, dass im Norden und im Süden gleichermaßen geschrieben wird. Es gab vorher preußische Rechtschreibregeln, bayerische Rechtschreibregeln. Es gab einfach Unterschiede. Und für Verständlichkeit zu sorgen und Einheitlichkeit hinzubekommen, das war sein Anliegen. Und das erste Wörterbuch, das von 1880, das war wirklich nur in Anführungsstrichen eine Wortliste. Und mittlerweile haben wir in unseren Wörterbüchern ja viel mehr Angaben, teilweise auch Audios, damit man weiß, wie ein Wort ausgesprochen wird. Oder es geht um Bedeutungsangaben und vieles andere mehr.
Ja, ich habe gesehen, dass jetzt derzeit, also letztes Jahr, die 29. Auflage des gedruckten Dudens herausgekommen ist.
Rechtschreibduden, ganz genau.
Genau, Rechtschreibduden. Also der Urduden, wie gesagt, war der erste 1880 und es haben dann 28 Auflagen gefolgt. Das ist richtig, ja?
Das ist richtig. Und diese Geschichte, also alle paar Jahre kommt eine neue Auflage. Mit Erzählung ist das so eine Sache. Die zweite Auflage, die gilt als verschollen. Man weiß es nicht ganz genau, was da eigentlich passiert ist. Ist sie wirklich verschollen oder hat man vielleicht den Nachdruck der ersten Auflage so überarbeitet? Aber das sind jetzt Details aus dem 19. Jahrhundert. Es ging kontinuierlich weiter und das ist natürlich im Laufe des 20. Jahrhunderts eine sehr wechselvolle Geschichte. Es gab auch eine Duden-Ausgabe zur Zeit des Nationalsozialismus, die auch in der man diesen Zeitgeist auch gespürt hat. Und dann gab es 1947 eine ein Nachkriegsduden, in dem einiges wieder aufgeräumt wurde. Also ganz viele Wörter unter H wie Hitler, die einfach nicht mehr relevant waren. Mhm. Dann auch verschiedene Ausgaben in Ost und West zu Zeiten der Teilung. Also es gab eine Ost-Duden-Redaktion in Leipzig und eine West-Duden-Redaktion in Mannheim und dann nach der Wende den Einheitsduden. Also es ist eine wechselvolle Geschichte die eben zeigt auch, ja, die wechselvolle Geschichte des Landes zeigt und aber auch der deutschen Sprache und in der sich eben immer auch das, was aktuell ist, abbildet.
Da sind wir beim Punkt.
Ja, ich habe jetzt versucht, die Brücke zu bauen in Richtung YouTube und wie unsere Welt eigentlich heute aussieht oder in den letzten 20 Jahren sich entwickelt hat.
Genau, wir sitzen nämlich hier heute zusammen, weil wir zusammen überlegt haben und auch angeschaut haben, wie die Entwicklung der deutschen Sprache sich in den letzten 20 Jahren entwickelt hat und ganz besonders in Bezug auf den Sprachgebrauch von YouTube-Creatern. Also was hat YouTube sozusagen in die Sprache oder die YouTube-Creator in die Sprache mit eingebracht? Und da haben wir im Vorfeld ein bisschen Sie und Ihr Team gebeten, mal rauszusuchen, was für welche Wörter es denn mittlerweile in den Duden geschafft haben. Und zwar müssen wir hier auch unterscheiden in den gedruckten Rechtschreibduden und in das Online-Portal. Ich glaube, diese Unterscheidung gibt es, oder?
Ja, nicht nur diese, sondern wir haben ja eine Fülle an Produkten zu verschiedenen Zielgruppen. Hinter mir im Regal, kann man im Podcast nicht sehen, steht die ganze bunte Regenbogenreihe an verschiedenen Wörterbüchern, die wir so haben, zu verschiedenen Zwecken. Also ein Synonymwörterbuch, ein Fremdwörterbuch, ein Herkunftswörterbuch zum Beispiel. Es ist total klar, dass Duden mit dem gelben Rechtschreibwörterbuch in Verbindung gebracht wird, dass wir darüber hinaus auch noch Sachbücher machen, in denen es um Sprache geht und auch ein umfangreiches Online-Angebot haben. Das wird dann auch so selbstverständlich mitverstanden oft und Duden Online und Rechtschreibduden als das Gleiche verstanden. Aber logisch ist auch, was man digital zeigen kann, das kann man im Gedruckten eben nicht gleich abbilden. Das ist eben ja für unterschiedliche Zwecke in unterschiedlichen Kontexten. Also ganz klar ist, in der Abiturprüfung heutzutage in Deutschland, da braucht man das gedruckte Buch. Da ist der Rechtschreibduden das Buch der Wahl.
Ja, aber wie viele Wörter reden wir denn hier? Wie viele Wörter gibt es denn auf Duden Online?
Auf Duden Online, was wirklich unser umfangreichstes Angebot sind, haben wir über 150.000 Stichwörter verzeichnet.
Wow. Ja, wir haben einfach bei euch mal hingemeldet und das Team hat sich gemeldet, denn wir wollten mal wissen, gibt es wirklich einen Einfluss von YouTube-Creatern auf die deutsche Sprache?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Vor dem Hintergrund, dass Sprache immer Spiegel der Zeit ist und Sprache ist Spiegel der Gesellschaft und wir sehen in der Sprache immer gesellschaftliche Entwicklungen und so sehen wir auch die gesellschaftliche Entwicklung, dass es das überhaupt gibt, was YouTube Creator so machen. Also, dass es ein Wort wie Vlog gibt zum Beispiel, was 2024 in den Rechtschreibduden aufgenommen worden ist, ist so ein kleines Beispiel dafür. Da entsteht irgendwie was Neues und das muss auch beschrieben werden und dann kommt das in den allgemeinen Sprachgebrauch. Das ist so die eine Ebene und da gibt es ganz viele Beispiele, über die wir uns unterhalten können. Also die Wörter YouTuber, YouTuberin sind 2020 aufgenommen worden.
Thumbnail auch, habe ich gesehen.
Thumbnail auch, genau. Der Thumbnail ist schon 2017 dabei gewesen, aber Thumbnail ist auch so ein Wort, was auch ja, so ein englisches Wort, aber eben in der deutschen Sprache auch erstmal erklärungsbedürftig. Was heißt denn das eigentlich? Daumennagel? Mhm. Und dann zu erklären, ah, da steckt eine Metapher dahinter und so. Da Orientierung zu geben, sehen wir auch immer als unsere Aufgabe.
Sie sind ja die Leiterin der Duden-Redaktion. Können Sie vielleicht den Prozess ein bisschen beschreiben, wie jetzt das Wort Livestream, ne, 2017, es in den Duden geschafft hat?
Ja. Also wir gucken uns große Mengen von Sprachdaten an, die fließen in unser Duden-Korpus. Korpus nennt man in der Sprachwissenschaft eben diese durchsuchbaren Mengen von Sprachdaten. Und die sind so durchsuchbar, dass wir die nach verschiedenen Wörtern und Wortarten und so auch systematisiert haben, mit Technologie dahinter natürlich. Und diese Daten, das sind in erster Linie journalistische Texte, also die dann auch jeden Tag neu reinkommen, ne, in Tageszeitungen. Das sind wirklich Lokalzeitungen teilweise, aber auch Wochenzeitungen, Magazine, zu allen möglichen Themenfeldern. Das sind aber auch Online-Quellen, Foren und solche Geschichten, wo man irgendwie merkt, da geht es um ganz viele verschiedene Themen, die die Leute bewegen. Und diese Daten analysieren wir dann ganz systematisch, einfach erstmal statistisch, welche Wörter sind in letzter Zeit dazugekommen und zwar in einer gewissen Häufigkeit und über verschiedene Quellen hinweg. Und da merkt man, ah, okay, in diesen verschiedenen journalistischen Quellen sind ist dieses Thema Videoplattform, übrigens auch eine Aufnahme von 2020, ist eben relevant. Und da merkt man wieder, okay, das ist eben Teil der Kulturgeschichte. Und dann gucken wir uns diese Listen durch. Da sind dann auch manchmal Fehltreffer dabei. Deswegen ist es immer wichtig, dass da das menschliche Auge nochmal drauf guckt. Und zum Beispiel irgendwelche Namen von Promis, die jetzt nicht so relevant sind, aber die in einer gewissen Häufigkeit davor kommen, daraus siebt und irgendwie guckt, was sind Wörter, die entweder rechtschreiblich schwierig sind. Also Thumbnail, wenn man jetzt nicht gerade gut in Englisch ist, weiß man vielleicht nicht genau, wie man das schreibt. Oder eben auch die Bedeutung, wenn die erklärungsbedürftig ist. Dann sagen wir, okay, das ist jetzt so häufig, es ist irgendwie erklärungsbedürftig, entweder wegen der Bedeutung oder der Rechtschreibung. Dann nehmen wir das mit auf und das machen wir für unsere digitalen Produkte kontinuierlich und die gedruckten Wörterbücher, die erscheinen dann eben in einer neuen Auflage alle paar Jahre. Also jetzt hatten wir eben ja schon die vorletzte Auflage 2020, danach 24. Also so in so einem Rhythmus, alle 3 bis 5 Jahre kommt dann eben neue Rechtschreibduden und da wird dann gebündelt das präsentiert, was in den letzten paar Jahren eben neu aufgenommen worden ist.
Ach so, da gibt es kein festes Timing, keinen festen Zeitplan, alle 4 Jahre am 1.1. oder so, sondern?
Naja, wir haben nicht ganz so ein festes Timing. Es gibt aber so ein paar Faktoren, von denen das abhängt. Also ein Faktor ist, gibt es vielleicht rechtschreibliche Änderungen? Mhm. Dass die Rechtschreibregeln macht der Duden ja nicht selber, auch wenn manche das denken, sondern da gibt es den Rat für deutsche Rechtschreibung. Und wenn der, wie jetzt eben 2024 passiert, Neuerungen hat oder Neuerungen dort beschlossen werden, dann ja, dann übernehmen wir die und zeigen die eben auch. Das ist eben auch unsere Aufgabe. Deswegen war das jetzt der Anlass für 2024. 2020 hat sich wahnsinnig viel getan in unserem Wortschatz, wenn wir daran zurückdenken. Das war das erste Pandemiejahr. Da gab es einfach wahnsinnig viele Wörter zu beschreiben und es war klar, das ist aufgelegt, da neuen Rechtschreibduden zu machen zu diesem
Welche
Zeitpunkt.
Welche Wörter waren das?
Ja, sowas wie jetzt schon total selbstverständlich, irgendwie Mund-Nasen-Schutz und so. Aber manche Wörter kommen auch jetzt erst noch nachträglich. Präsenzveranstaltung. Mhm. Früher waren alle Veranstaltungen irgendwie, mehr oder weniger alle Veranstaltungen in Präsenz, dass es dafür ein extra Wort gibt. Oder diese ganzen Sachen, Lockdown oder so. Aber auch da gibt es eben dann Wörter, die heißen bei uns intern so Eintagsfliegen, die dann nicht mit reinkommen, weil wir schon sehen, das ist jetzt was ganz Kurzfristiges. Sowas wie damals war es die Corona-Frisur, als man sich nicht die Haare schneiden lassen konnte und deswegen die Leute die Haare lange am wachsen lassen. Das ist nichts, was die Zeit überdauert hat, aber über Mund-Nasen-Schutz redet man halt hier und da immer noch. Deswegen steht es auch immer noch im Duden und mit dieser Frage, kommt da jetzt das N wirklich hinten an Nasen? Ja, es geht nur um eine Nase, aber dieses Fugenelement hat sich da trotzdem durchgesetzt. Solche Sachen eben.
Sie als Sprachwissenschaftlerin, kann ich mir vorstellen, erfreuen sich bestimmt an einem Wort wie viral, was ja, glaube ich mal, auch oder vielleicht sogar in zwei Bedeutungen im Duden steht. Wie wird das gehandelt?
Ja, viral ist ein spannender Fall, weil sich daran Sprachwandel auf einer besonderen Ebene zeigt. Das ist eben ein Wort, was in einem Bereich erst existiert hat. Also jetzt hier in diesem Fall, in diesem Krankheitskontext, im Kontext von Virus. Und es ist von dort sozusagen als Metapher übertragen worden. Und diesen Effekt zu zeigen und zu sehen, ist was wir ganz häufig haben. So ähnlich ist es ja auch beim Thumbnail, die Metapher, da denkt man gar nicht mehr, wenn man jetzt bei YouTube an die verschiedenen Thumbnails denkt, denkt man ja gar nicht mehr direkt an den Daumennagel.
Vielleicht, Entschuldigung für die Unterbrechung, auch wie bei cool und geil? Ist da auch eine Veränderung über die Jahre gekommen?
Ja, also gerade solche Bewertungswörter, bei denen ist das total stark so. Ja. Mm. Dass sie irgendwann mal eine Ursprungsbedeutung hatten, geil, damals in diesem nur sexuellen Sinne, der jetzt gar nicht mehr so unbedingt mitschwingt in allen Kontexten. Ja.
Also bei viral, da hat das in den Weg in den Duden gefunden, das Wort, glaube ich, 2006, wenn ich das hier richtig lese. Und dann nochmal, ist dann da ein neuer Eintrag dazu oder ändert sich der Eintrag dann? Wenn man dann 2017 ist dann das Wort im Zusammenhang, glaube ich, dann von YouTube gesehen worden, ne?
Ja, genau. Also 2017 dann im Kontext viral gehen, dass etwas in Social Media weite Verbreitung findet. Da machen wir es typischerweise so, dass es dann eine zweite Angabe gibt. Also wenn die Ursprungsbedeutung noch da ist, dann wird eine zweite Bedeutung ergänzt.
Ah, okay.
Ja.
Und wenn man jetzt die, wir haben ja, wie gesagt, ein paar Wörter rausgesucht oder Sie haben uns da, die Redaktion hat uns da geholfen, die werden wir auch in den Shownotes zeigen. Wenn man das jetzt mal so über die 20 Jahre YouTube zurückblickend beobachtet, ist schon so, dass eben ein relativ großer Einfluss von YouTube-Creatern auf den Sprachgebrauch ausgegangen ist? Oder kann man das irgendwie einordnen oder vergleichen?
Naja, da ist wirklich die Frage so, wie will man jetzt den Einfluss genau bemessen? Aber was ich eben gesagt habe, dass die Sprachbeobachtung auch immer so eine Beobachtung von Kulturgeschichte ist, kann man schon ganz klar sagen, dass YouTube Sprachgeschichte und Kulturgeschichte geschrieben hat in diesen 20 Jahren. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir dort relativ früh schon eine ein bisschen andere Sprache gefunden haben, als jetzt bei den Medien, die man so im Fernsehen hat. Also wir hatten es eben mit den Adjektiven. Wenn ich jetzt so an berühmte Creator denke, also wie oft ist die Sprache von Rezo analysiert worden in den vergangenen Jahren? Da sind auch wissenschaftliche Arbeiten drüber geschrieben worden, der ja sehr viel, der auch eine Sprache hat, in der viel bewertet wird, also eine gewisse Ausdrucksstärke irgendwie drin ist.
Mir fallen gerade sofort zwei Wörter ein. Ja. Weird, sagt er oft.
Ja.
Oh, ja, doch, weird ist, glaube ich, das, was er sehr häufig benutzt, oder?
Ja, weird. Ich habe auch bei ihm whack mitbekommen. Also, dass er irgendwie so sagt, ich habe ein Video gesehen, das ich so dermaßen whack fand. Ja, das beobachten wir mal. WAC ist jetzt so ein Fall, der noch nicht in den Duden aufgenommen ist. Aber es gibt eben andere so Bewertungswörter, die auf YouTube verbreitet sind. Sowas wie Cringe zum Beispiel steht inzwischen auch im Duden. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass diese Wörter von YouTube ausgehen. Aber dadurch, dass es im YouTube eben diese Ansprache gibt, diese Sorte von Ansprache, diese Ausdrucksstärke hat zum einen und dann auch ja so eine Nähe. Also
das
man
ist
hat
ja
so
die Community,
eine Vertrautheit mit der Community zusammen, Fanbase zum Beispiel, auch so ein Wort, was noch gar nicht so lange im Duden steht, ich glaube.
Fandom und Fanbase, ja. Das
Fanbase seit 2024. Und dieses ganze Community-Thema, aber das zeigt sich natürlich auch in der Sprache, wie man miteinander, also wie die Creator sich ausdrücken. Und das ist ja eine eine Art zu sprechen, dass man vertraut und besonders ausdrucksstark miteinander spricht. Das gibt es ja auch in anderen Kontexten. Nur ist es auf YouTube eben in den letzten 20 Jahren aufgezeichnet und präsent. Und das hat natürlich dann großen Einfluss. Es ist dann ja auch nochmal, ich habe eben erzählt von den Daten, die wir uns angucken, die ja in erster Linie eben schriftliche Daten sind, weil man die auch so wunderschön verarbeiten kann und analysieren kann. Aber es ist eben auch was Besonderes, dass es eben so viel so eine vertraute gesprochene Sprache überhaupt im Umlauf gibt. Und das hat natürlich einen Einfluss auf den Sprachgebrauch insgesamt.
Oh, jetzt versuche ich das mal wirklich zu deuten, dass auf YouTube quasi neue Sprache entsteht, aufgrund der Gegebenheiten, wie sie so sind. Dass die Creator sehr nah connected sind mit ihrer Community, dass dort quasi ja auch eigene Sprachräume herrschen, gepflegt werden, weitergetragen werden, weil es ja auch eine Interaktion gibt. Es gibt ja unter Rezo-Videos, ich glaube, bis zu 10.000 Kommentare. Ich müsste nochmal genau nachschauen. Das ist ja dann auch kein One-Way. Das ist der Unterschied zu einem Fernsehkonsum. Das heißt, da wird ja dann teilweise auch vom Creator, von der Community Inspiration aufgenommen, weiter Content produziert oder es werden Umstände nochmal weiter analysiert, die auch von der Community vorgeschlagen werden. Also da ist eine sehr Symbiose vielleicht sogar vorliegend, die dann wahrscheinlich ein Umfeld kreiert, das dazu führt, dass auch in Teilen neuer Sprachgebrauch stattfindet, oder?
Ja, denke ich, kann ich so unterschreiben. Also so gesehen ist YouTube auch ein Innovationsmotor, was Sprache angeht, weil die verschiedenen Leute, die da was hochladen, ja auch gesehen werden möchten und deswegen ja auch diese Ausdrucksstärke eben reinbringen. Ja, man kann dann sagen, wie so oft, jede Person hat dann so ein bisschen den eigenen Sprachstil, aber man will eben auch besonders ausdrucksstark sein oder sich besonders anschlussfähig oder interessant ja auch sprachlich ausdrücken. Es funktioniert ja ganz viel über Sprache. Und dadurch die Sachen, die dann gut ankommen, das sind dann eben auch Sachen, die ja die Trends setzen. So, dann sind wir wieder bei der Kategorie Trends, aber eben auch im sprachlichen Sinn. Und dann ist aber eben immer die Frage, was bleibt jetzt irgendwie dann bei der einen Creator oder bei der einen Person und was springt wirklich über in so eine Sprachgemeinschaft? Ne? Also bei so einem Wort wie WAC, ich traue mich immer nicht, in die Glaskugel zu gucken. Vielleicht ist das sogar was in ein paar Jahren in den Duden aufgenommen wird. Aktuell erscheint es jetzt noch nicht in den Listen, aber so ein Wort wie Cringe oder diese alten Beispiele, früher geil und cool und weird und so, die haben eben diese Hürde geschafft, dass man sie auch in anderen Kontexten findet. Und dann sind es auch Wörter, die auch in den Duden aufgenommen werden würden. Und wir haben auch immer so Listen mit Kandidaten. Also ein Wort, was jetzt ewig lang auf der Liste stand, ist Digger. Und jetzt sind wir gerade dabei. Es ist noch nicht, also wer weiß, ob es bei Ausstrahlung dieses Podcasts schon soweit ist. Aber jetzt haben wir gesagt, wir nehmen das mit auf und bearbeiten das für die Aufnahme ins Wörterbuch oder Bro. Das sind Wörter, die sind auf YouTube schon lange verwendet worden, bevor sie in, ja, in anderen Kontexten vorgekommen sind. Und ja, deswegen YouTube als Innovationsmotor ein Stück weit schon. Was ich aber wirklich nicht sagen will, was manche Leute sagen, es gäbe so viel Jugendsprache auf YouTube. Wenn man sich, also es ist eh die Frage, was ist eigentlich Jugendsprache? Aber wenn man sich diese Leute anguckt, über die wir jetzt hier so reden, also wir hatten jetzt Rezo als ein Beispiel, aber ich denke jetzt auch nochmal, also auch in diesem ganzen Funkkonsortium, was ja auch auf YouTube stattfindet, MIT oder weiß ich nicht, so
darf
Leute
ich
wie
kurz
Julian.
Erklären? Ja, Funk ja. ist das Netzwerk der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Es ja. Sind verschiedene Kanäle, die dort eingebunden sind. MIT, MyLab ist dort groß ja. geworden. Ja.
Zum Beispiel. Oder Dagi B oder Julian Bam oder all diese Leute, die ich jetzt hier noch so kenne, die sind ja keine Jugendliche im Sinne von, die gehen noch zur Schule.
Die sind
sondern
jetzt auch Anfang 30,
die
ne?
sind irgendwie, ja, die haben in ihren 20ern angefangen und sind Anfang 30. Also da ist auch die Frage, das ist, es ist eine jüngere Sprache auf YouTube, das könnte man sagen. Und es ist sicherlich auch eine Community-Sprache, dass, also in den einzelnen Kanälen, dass die Leute eben ihre Community zusammenhalten. Und was war das eben, das Wort von Rezo? Ich hatte eben Wack oder so, dass man irgendwie weiß, okay, da hat man so einen gewissen
Weird,
da hat man so einen gewissen Wiedererkennungswert. Und das ist ja irgendwie auch was man in der Jugendsprache hat, dass man eben so die eigene Gruppe hat und die Peer Group und da sich unterscheidet von den anderen und den Erwachsenen und manches aus der Jugendsprache geht dann über zu anderen Gruppen. Aber ja, also wenn es mit Mitte 30 noch Jugendsprache genannt wird, ist es auch eigentlich ganz interessant.
Es sind aber schon auch viele anglizistische Abänderungen dabei, oder?
Ja, ich würde gar nicht Abänderungen sagen, weil Wörter aus dem Englischen wirklich ein Teil der deutschen Sprache sind. Und ich finde das so schön zu sehen, wie die integriert werden und so ganz selbstverständlich in den deutschen Sprachfluss so reinkommen. Da habe ich auch, also ja, ich habe zur Vorbereitung ein bisschen YouTube-Trends geguckt und ein paar Beispiele mal rauszusuchen. Da habe ich in einem Clip gesehen, dass jemand sagt, in irgendeiner random Sportart. Und ich als Linguistin freue mich total über diese Formulierung, weil ich
das
sehe,
ist ja interessant.
Ach, random, ja, aus dem Englischen, ist übrigens seit 2020 auch im Duden verzeichnet. Also es ist ein Wort der deutschen Sprache und es ist hier ganz grammatisch, genau wie wir das verzeichnen, richtig verwendet worden, nämlich vor einem Substantiv, ne, als Adjektiv, also eine Sportart, man könnte sagen eine schöne Sportart oder eine random Sportart und dann ist wie genauso, wie wir es auch verzeichnet haben und beobachtet haben, das ist ohne irgendeine Endung. Ne? Man, schöne Sportart, wenn es noch mehr integriert wäre, würde da vielleicht dann noch so eine Endung
random,
rankommen.
Ne?
Random, ne? Genau. Das ist ja so, diese Integration, die haben wir auch bei Farb, bei manchen Farbadjektiven zum Beispiel, die also sowas wie das rosa Shirt oder wollte manche sagen dann das rosane Shirt, da ist gerade, das entwickelt sich schon so ein bisschen weiter. Also kurz gesagt, für mich als Linguistin total schön zu sehen, wie das so reingenommen wird, einfach selbstverständlich in die deutsche Grammatik und ja, wie das da dazu kommt und ja auch eine bisschen andere Nuance ausdrückt, als wenn ich jetzt gesagt hätte, irgendein zufällige Sportart oder so.
Das finde ich interessant. Ich hätte gedacht, und ich erinnere mich da an meine Jugend, dass dort mancher Traditionalist immer gesagt hat, ah, dieser Einzug der englischen Sprache in den deutschen Sprachgebrauch, damit kann ich nichts anfangen. Woher kommt jetzt diese positive Einstellung?
Also wir bei Duden haben insgesamt eine positive Einstellung der deutschen Sprache gegenüber. Das ist unser liebgewonnener Untersuchungsgegenstand erstmal so. Und es ist ja schön zu sehen, wie sich die Menschen die Sprache als Werkzeug eben so zurechtlegen und so nutzen, wie ihnen das weiterhilft. Mhm. Und da Innovation reinbringen und sich selbst persönlich die Individualität da ausdrücken. Und das, da liegt es eben auf der Hand, dass das jetzt zurzeit das Englische ist. Es gibt historische Phasen des Deutschen, da hatte das Französische einen stärkeren Einfluss. Ganz viele Wörter der deutschen Sprache kommen aus dem Griechischen, aus dem Latein. Also es ist immer ein Geben und Nehmen. Und es ist ja total schön. Und ich finde eben diesen Wandel total schön. Also für mich ist jetzt Creator zum Beispiel so ein Wort, ist noch relativ jung. Mhm. Es ist auch noch gar nicht so lange, dass YouTuber, YouTuberin war es früher und jetzt ist es Creator. Und ich habe dann auf dem Weg hierher, heute habe ich mich gefragt, Creator, es ist so ein Kandidat, wie ist denn das eigentlich? Wird sich das noch weiter in die deutsche Sprache integrieren? Und so wie sich Influencer integriert hat, weil bei Influencer gab es dann irgendwann die grammatisch typische weibliche Form mit Influencerin. Mhm. Und so haben wir auch Influencer und Influencerin 2020 gleich zusammen aufgenommen. Creator steht jetzt noch nicht drin. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, kommt da vielleicht dann die Creatorin, da könnte es sein, dass diese Lautung am Ende, dass dieser Laut ein Hindernis dafür ist, dass das erstmal kommt. Aber vielleicht dann mit diesem Stopp dazwischen, Creatorin, dass man gleich non-binär wird, alles so Ideen, Mutmaßungen. Bei Coach ist so ein Wort, wo wir relativ lange nur die Form hatten, dann kam irgendwann die Coachin dazu. Fan ist so ein Wort, Fanin. Hat sich nie etabliert und Fan gibt es schon super lange in der deutschen Sprache. Mhm. Und diese Dinge zu sehen und zu sehen, wie sich das entwickelt, ist vielleicht ein bisschen nerdig. Nerdig ist auch so ein Lieblingswort von mir, weil das englische Nerd und dann das deutsche Ich da dran ist irgendwie, ich könnte ewig
drüber reden. Finde ich auch eine schöne neue Sprachschöpfung. Aber ich bin gerade eben hängen geblieben. Warum haben Sie gesagt, das liegt auf der Hand, dass das Englische so einen Einfluss hat auf uns? Weil gerade die Wirtschaftsweltsprache Englisch ist? Oder woher nehmen Sie das?
Ja, die englische Sprache hat einfach ein hohes Prestige. Mhm. So, und das meinte ich eben, im 17. und 18. Jahrhundert war das Französische die Prestigesprache. Mhm. Und das Englische ist eben auch die Sprache, auf die man im Zweifelsfall zurückgreift, wenn man sonst Sprachen spricht,
und
mit denen man nicht weiterkommt. Und das hat sicherlich auch mit der Dominanz von US-amerikanischen Kulturschöpfungen zu tun, also die Filmindustrie und so weiter. Und bis man dann dazu hinkommt, dass Google irgendwie auch aus den USA kommt und so weiter, klar.
Schauen Sie selber auch YouTube viel oder irgendwas?
Also zur Vorbereitung habe ich mich jetzt mal in diese Trends geklickt, das habe ich ja eben schon gesagt. Mhm. Und ansonsten ist YouTube für mich auch ein sehr relevantes Medium,
Kennen Sie Video-Essays, wo mehrere Stunden lang ganz komplizierte Zusammenhänge sehr aufwendig aufbereitet werden?
Ich gucke auch schon längere Videos bei YouTube und muss aber selber gestehen, für mich ist YouTube eher so beim Kochen im Hintergrund, also nicht die alleranspruchsvollste Kost.
Okay, bei uns gibt es ja vieles. Wir haben aber eben über die Jugendsprache, sogenannte Jugendsprache gesprochen und bei uns ist ja auch so, dass eben die ganze Bandbreite der Gesellschaft Content findet und dementsprechend auch in der Userschaft alle Altersklassen dabei sind. Mhm. Und jeder Creator, der auch hier im Podcast zu Wort kommt, fast jeder, ich glaube, wir sind fast bei 100%, sagt immer, wenn ich sie nach dem Erfolgserlebnis frage, sei authentisch und teile deine Leidenschaft. Und wir haben ja eben über den Sprachgebrauch gesprochen. Und wenn Rezo bestimmte Wörter sagt, so wie er halt nun mal redet, das ist ja auch ein Zeugnis für die Authentizität, die auf YouTube dann zum Erfolg führt. Mhm. Das hat doch bestimmt auch einen Zusammenhang.
ich finde, dass, also Authentizität ist immer so eine Frage bei Sprache auch.
Entschuldigung, habe ich das eben falsch gesagt? Ja. Ich habe Authentizität gesagt.
Authentizität.
Ne? Ja, so steht das im Duden.
So steht das im Duden. Authentisch sein, egal. authentisch sein, das ist ja irgendwie oft so eine Phrase. Ich glaube, also ich verstehe, was dahinter steckt und vielleicht ist es das, was wir eben hatten in dieser Sprachbeobachtung, dass man eine Sprache der Vertrautheit oft hat. So dieses, diese Nähe miteinander, ne? Und das ist ja dann auch oft was Authentisches. Aber wenn man sich diese Videos anschaut mit diesen vielen Schnitten und wie wunderbar kuratiert das ist und wo wirklich jedes Wort oft einfach auch sitzt, dann nehme ich das nicht so wahr, dass das einfach mal so in die Kamera gesprochen ist. Ja, das so ein Genre gibt es vielleicht auch, aber die Sprache ist schon, scheint mir schon sehr bewusst gewählt. Ja, auch kuratiert in dem Sinne, dass man ja sich überlegt, was will man da eigentlich versenden, was soll da eigentlich sein. Und das ist anders als die gesprochene Sprache, wenn man jetzt mal in der Bar am Nachbartisch so ein bisschen mitlauscht. Mhm. Ne? Es ist dieses nicht geschriebene Deutsch, aber es ist ja schon sehr, das meinte ich jetzt eben immer mit diesen Ausdrucksstraken, es ist ja sehr expressiv, man will ja irgendwo hin, man hat ja ein Anliegen, wenn man so ein Video da rausschickt und das eben auch rhetorisch. Und wenn das eben dann manchmal super lässig und ja, eben mal so am Pool liegend aufgenommen wurde, darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass da ganz viel auch Sprachüberlegungen dahinter steckt.
Ja, manche Begrüßungen sind ja immer wieder gewählt und Standard. Freunde der Sonne von Mayette.
Ja. Ja.
Findet denn so eine Begrüßung auch den Weg in den Duden? Nein, das geht ja immer um einzelne Wörter,
dann,
oder?
Das wäre dann, ja, oder auch wenn es ein Wort gäbe, was jetzt eine YouTuberin immer verwenden würde. Damit es in den Duden kommt, braucht es eine gewisse Verbreitung, dass viele Leute das verwenden und dass es sich eben auch nicht nur auf YouTube, sondern auch darüber hinaus findet. Mhm. Und ja, vielleicht noch zu dem Kuratierten, und wir hatten es ja eben schon von den Kommentaren. Ich finde es ganz interessant, wie viel Sprachkorrekturen auch in den Kommentaren oft zu lesen sind, wenn irgendjemand einen Grammatikfehler macht, dass die Leute das Bedürfnis haben, das zu korrigieren und also Anmerkungen dazu zu machen. Nicht nur inhaltlich, sondern auch sprachlich. Ein Beispiel, was ich jetzt zufällig gestern gesehen habe in einem Vlog, da sagt jemand, ich fahre jetzt in den Gartencenter und 1578 Likes hat der Kommentar, Julia, das Gartencenter. Wo ich so finde, okay, das ist irgendwie ganz süß, dass die Leute das Bedürfnis haben, auch da so ein bisschen korrigierend einzugreifen in den Kommentaren. Ist ja inhaltlich auch oft so. Und daran zeigt sich für mich auch, es gibt überhaupt keine Gefahr, dass jetzt irgendwie sprachliche Verrohung durch zu spontanes, falsches Sprechen irgendwie stattfindet oder so. Es finden sich noch genug Leute, also auch dann, die das auch noch liken, die irgendwie auf solche Versprecher hinweisen. Also es zeigt sich dann, finde ich, auch noch mehr, was für eine hohe Erwartung ja auch die Zuhörerschaft oder die Zuseherschaft hat daran, dass das auch alles so stimmt, was einem da auf YouTube präsentiert wird.
Ja, ich muss noch mal kurz den Bogen spannen. Wir feiern 20 Jahre dieses Jahr. Konrad Duden hat 1880 die Erstausgabe herausgegeben. Was ist denn, wir sind eine digitale Plattform. Mhm. Was ist denn heutzutage so, Strategie wäre jetzt vielleicht zu hoch gehangen, aber wie seid ihr da aufgestellt? Also es gibt natürlich noch Druckerzeugnisse, die hier auch im Regal zu bestaunen sind. Es gibt duden.de. Wie ist die Vision von euch, was die Zukunft angeht und das jetzt?
Die Zukunft ist digital, auch für Duden, ganz klar. Ich habe es eben schon gesagt, die Klassenzimmer in Deutschland, die sind noch nicht so digital, wie wir uns das teilweise als Verlag auch manchmal wünschen würden. Und es gibt auch Kontexte, in denen es vielleicht keinen Internetzugriff gibt und so weiter. Und es ist total klar, dass wir für diese nicht digitale Welt auch weiterhin unsere gedruckten Wörterbücher anbieten werden. Aber das Digitale hat für unsere Inhalte auch viele Vorteile. In einem Suchschlitz finde ich oft viel schneller das, was ich brauche, als wenn ich jetzt im Wörterbuch blättern muss. Und wir haben letztes Jahr unser digitales Schulwörterbuch auf den Markt gebracht, also speziell für die Schulen, die schon so weit sind, dass man da auf iPads eben auch im Wörterbuch nachschlagen kann und ja im Schulunterricht dann auch mal Bedeutung nachschlägt, weil das ist auch eine Rückmeldung, die wir ganz oft bekommen. Das Nachschlagen von Bedeutungen ist viel wichtiger geworden, dass man bei all diesen komplizierten Wörtern eben weiß, was da eigentlich hinter steckt und das eben auch aus einer guten, vertrauensvollen Quelle wie dem Duden Verlag. Und da ist total klar, dass wir uns da weiterentwickeln, kontinuierlich eben abhängig von dem, was die Nutzenden sich von uns wünschen. Wir haben im Digitalen ja auch noch unsere Textprüfung, den Duden Mentor.
Das geht dann in Richtung KI schon so.
Ja,
ne?
Genau, also, da ist die KI implementiert. Und dann sind wir gleichzeitig auch ein Publikumsverlag. Und hier auf der anderen Seite hinter mir stehen die Sachbücher, die wir so machen, wo es auch teilweise ein bisschen politisch wird. Also da geht es um verbrannte Wörter, jetzt gerade im März eine Neuerscheinung gewesen. Oder wir machen auch unterhaltsame Sachbücher, wo man sich über Redewendungen oder die Sprachgeschichte austauschen kann. Und ein anderer Bereich ist auch noch für Kinder und Jugendliche. Wir haben jede Menge Lernhilfen, Rätselhefte, die Spaß machen. Wir hatten es eben, YouTube ist so breit aufgestellt, was die Zielgruppe angeht, von jung zu älter und so ähnlich ist es bei Duden eigentlich auch.
Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Globalisierung oder Internationalisierung, wenn ich jetzt in einem Ausland irgendwo sitze, bin ich eingeschränkter oder es ist schwieriger, an ein Druckerzeugnis zu kommen. Und da bin ich froh, dass ich das den digitalen Weg einschlagen kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Wer sticht denn jetzt von den vielen Tausenden Creatoren in Deutschland ein bisschen hervor, was jetzt so diesen Sprachgebrauch oder die Sprachbeeinflussung angeht? Sie haben eben schon Rezo zitiert, ich habe jetzt einen Verdacht, aber wer ist da so weit vorn?
Ja, also Le Floyd ist natürlich, hat auch viel Aufmerksamkeit bekommen außerhalb von YouTube mit seinem Merkel-Interview, was sicherlich ein Interview der anderen Sorte für manche war, auch in seiner Sprachwahl. Das ist jetzt so ein Beispiel, was mir einfällt.
War auch der erste YouTube-Creator, der sozusagen als Staatsoberhaupt interviewt hat, ne? War auch was ganz Besonderes, ne?
Ja.
So ist es bei Rezo eigentlich aber auch, ne? Das war ja der erste YouTube-Creator, der so wirklich eine breite Masse vor den Europawahlen, glaube ich, angesprochen hat.
Ja, und auch eine andere Sprache, also er ist natürlich viel kritisiert worden, aber ja doch eine andere Sprache insofern salonfähig gemacht hat, dass er dadurch in breiteren Kreisen Beachtung gefunden hat und ja auch dann noch einige andere Videos später gemacht hat, die auch ja sehr einfach ja investigativen Journalismus gleichkommen und da es stilistische Unterschiede und stilistische Besonderheiten von YouTube gibt, aber man nicht mehr so einfach sagen kann, das ist jetzt irgendwie nicht auf der Ebene von Journalismus, aber in der eigenen Sprache eben.
Jetzt habe ich Sie schon mal als Sprachwissenschaftlerin hier. Was ist das denn für eine Sprache von Rezo oder was fällt Ihnen da auf? Was benutzt er oder was für eine?
Ja, ich finde beeindruckend, was für eine klare Aussprache er hat. Also er spricht extrem deutlich und verbindet diese deutliche Aussprache dann aber mit dem Vokabular, was eben nicht so selbstverständlich jetzt wäre für eine ja, sagen wir mal irgendwie für irgendeine Fernsehsendung am Vorabend, was wir eben hatten mit den Anglizismen, mit diesen ausdrucksstarken Wörtern. YouTube bietet da Möglichkeiten einfach aufgrund des Mediums und das beeinflusst sich dann gegenseitig. Da denke ich jetzt auch irgendwie an so Wissensvermittlungsformate, wo man auch gut dann eine Infografik nochmal gleichzeitig laufen lässt und dann sprachlich Dinge auch ein bisschen schneller erklären kann. Oder diese Kapitelgliederungen, die viele auch benutzen. Und dadurch kann ich Dinge schneller auf den Punkt bringen und sagen, also dann muss die Quelle jetzt nicht noch auf dem Ton mit erzählt werden, sondern es kann später auch nochmal nachgelesen werden. Und dadurch und zusammen mit diesen vielen Schnitten bekommt die Sprache dann ja auch nochmal eine Dynamik und eine Schnelligkeit. Und das ist ja was auch erreicht werden soll, damit die Leute interessiert dranbleiben. Also so eine, dass diese Dynamik sich eben auch sprachlich zeigt.
Ich glaube, man braucht aber dann auch den Platz und den Raum, um dann diese komplexen Zusammenhänge, Rezo hat ja, glaube ich, 3 Videos hintereinander gemacht, wo er bestimmte Vorgänge kritisiert hat auch. Das kann man ja auch nicht in 3 Minuten erklären, ne? Also mit den ganzen Quellenangaben und da ist das passiert. Also ich glaube, man braucht dann halt auch diesen Raum, ne? um Sprache, Fakten und Darbietungsform perfekt rüberzubringen, ne?
Ja, ich glaube, dass sich die Sprache da auch den Medium oder den Möglichkeiten des Mediums anpasst. Also es gibt ja auch in diesen YouTube-Shorts lässt sich sprachlich auch sehr viel übermitteln. Das finde ich ist auch wiederum was linguistisch interessant ist. Wie viel wird eigentlich auf der wir haben jetzt sehr viel die ganze Zeit über die gesprochene Sprache gesprochen, weil wir so die typischen Creator und diese typischen Vlogs auch gedacht haben. Aber eine interessante Entwicklung ja auch in den Shorts ist, auch bei anderen Medien, dass nochmal mehr über den Text auch läuft. Mhm. Ne? Das ist ja jetzt auch eine Entwicklung eher der jüngeren Geschichte von YouTube, dass man gerade in den Shorts mehr Text hat, ja, der es aber auch komprimierter nochmal möglich macht und Dinge auch nochmal leichter verständlich machen kann, wenn man es einfach im Video mitlesen kann.
Ja, also mit Subtitles, ne, sozusagen. Also,
ja, Subtitles oder aber auch also gerade in den Shorts, dass es über den Text selber funktioniert. Also, dass man ein Audio hat und dazu Text funktioniert. Ja, klar. Untertitel machen auch nochmal vieles dynamischer, weil man eine zusätzliche Verständnisebene hat sprachlich.
Ja, wenn Sie das so sagen, dann bringt ja Shorts eigentlich die Jugend zum Lesen. In der U-Bahn meistens der Ton aus, dann liest man den Text von dem Short?
Also ich habe das schon mal gesagt in einem anderen Kontext, wo es darum ging, wie die Jugend liest ja immer weniger, dass man eigentlich sich überlegen muss, wie man das wirklich gut empirisch erfasst, einfach vor dem Hintergrund, was ist mit Textnachrichten ja auch. Ne? Es werden viel mehr Textnachrichten geschrieben. Ist natürlich die Frage, ist es irgendwie erstrebenswert, Shorts und Textnachrichten zu lesen, in Anführungsstrichen, oder wollen wir eigentlich nicht, dass die Jugend auch lange Bücher liest und sich da rein vertieft? Aber das Thema Bücher ist ja auch, also Bookfluencer ist ja auch ein großes Thema, auch auf YouTube. Also das schließt sich ja auch nicht gegenseitig aus. Ich glaube, da braucht man überhaupt nicht kulturpessimistisch sein oder so.
Frau Dr. Laura Neuhaus, vielen lieben Dank für diesen tiefgründigen und sehr interessanten Talk rund um Sprache, Sprachentwicklung von YouTube-Creatern und dem Duden. Ganz lieben Dank. Wir werden, wie gesagt, in den Shownotes auch nochmal ein paar Wörter verlinken, seit wann Sie denn im Duden sind. Ganz lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Ich fand es super spannend.
Ja, vielen Dank für die Einladung in den Podcast.